Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Vor 30 Jahren, am 9. November 1989, öffnete die DDR ihre Grenze. Der Weg zur deutschen Vereinigung war, wie wir heute wissen, damit unumkehrbar. Einige Jahre nach diesem Ereignis tauchten Dokumente und Mitschnitte aus den Sitzungen des Zentralkomitees rund um den 9. November auf. Hans-Hermann Hertle und Gerd Rüdiger Stephan brachten sie 1997 unter dem Titel »Das Ende der SED« im Berliner Linksverlag als Buch heraus. Ich habe am 8.11.1997 für den Deutschlandfunk daraus ein Feature gestaltet. Hören Sie eine erweiterte Fassung.
14. Oktober 1989. Ungarn hat seine Grenze für DDR-Bürger seit gut einem Monat gen Westen geöffnet. Tausende reisen seither auf Umwegen in die Bundesrepublik. Seit Anfang des Monats erschüttern Massenproteste, vor allem in Leipzig und Berlin, das politische Fundament der DDR. Karl Eduard von Schnitzler pocht derweil im Staatsfernsehen auf die Entscheidungssouveränität der SED.
Den Menschen wird's besser gehen. Darum geht es jetzt bei Diskussionen und Maßnahmen, beim Thesenentwurf, den das Zentralkomitee entsprechend der Politbüroerklärung vom Mittwoch dem Volk vorlegen wird. Da kommen nun Ratschläge aus dem Westen und hochherzige Angebote. Wenn wir dieses tun und jenes lassen, dann dann werde man uns auch helfen. Nun, der Kapitalist, der den Sozialismus fördern will, muss noch gebacken werden. Probleme der DDR, so bestätigten es gerade Bitterfelder Chemiearbeiter, werden in der Deutschen Demokratischen Republik gelöst. Entscheidungen werden weder im Westen gefällt, noch, wie Gorbatschow gerade in unserer Hauptstadt sagte, in Moskau, sondern in Berlin.
Vier Tage später, am Mittwoch, den 18. Oktober, eröffnet Erich Honecker die 9. Tagung des Zentralkomitees der SED. Zu diesem Zeitpunkt sind die Würfel längst gefallen. Eine Gruppe um Egon Krenz, zu der neben anderen Günter Schabowski, Willi Stoff und Erich Mielke gehörten, hatte die Rücktrittserklärung vorbereitet, die der scheidende Generalsekretär nun vorlesen muss.
Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und im Ergebnis der gestrigen beratenden Politbüro bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Dem Zentralkomitee und der Volkskammer sollte Genosse Egon Krenz vorgeschlagen werden, der fähig und entschlossen ist, der Verantwortung und dem Ausmaß der Arbeit so zu entsprechen, wie es die Lage, die Interessen der Parteien des Volkes und die alle Bereiche der Gesellschaft umfassenden Vorbereitungen des 12. Parteitages erfordern. Liebe Genossen, mein ganzes bewusstes Leben habe ich in unverrückbarer Treue zur revolutionären Sache der Arbeiterklasse und zu unserer marxistisch-leninistischen Weltanschauung der Richtung des Sozialismus auf deutschem Boden gewidmet, die Gründung und erfolgreiche Entwicklung der Sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik, deren Bilanz wir am 14. Jahrestag gemeinsam gezogen haben, betrachte ich als die Krönung des Kampfes unserer Partei und meines eigenen Wirkens als Kommunist. Dem Politbüro, dem Zentralkomitee, meinen Kampfgefährten in der schweren Zeit des antifaschistischen Widerstandes, den Mitgliedern der Parteien, allen Bürgern unseres Landes, danke ich für jahrzehntelanges gemeinschaftliches und fruchtbares Handeln zum Wohle des Volkes. Meiner Partei werde ich auch in Zukunft mit meinen Erfahrungen und mit meinem Rat zur Verfügung stehen. Ich wünsche unserer Partei und ihrer Führung auch weiterhin die Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit und dem Zentralkomitee weiteren Erfolg. Erich Honecker.
Dass Honecker, die ja nur für die schriftliche Veröffentlichung gedachte Namenszeile mitspricht, mag Ausdruck sein für die Verwirrung im obersten Gremium der Partei. Den Nachlassverwaltern von 40 Jahren Sozialismus schlägt die letzte Stunde. Egon Krenz soll das Schlimmste abwenden. Im Fernsehen der DDR klingt die Meldung so.
Egon Krenz ist seit heute neuer Generalsekretär des Zentralkomitees der SED. Die 9. Tagung des ZK wählte ihn am Nachmittag in diese Funktion. Zugleich wird das Zentralkomitee der Volkskammer vorschlagen, Egon Krenz zum Vorsitzenden des Staatsrates und zum Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates zu wählen. Zuvor hatte die 9. Tagung der Bitte Erich Honeckers zugestimmt, ihn aus gesundheitlichen Gründen von diesen Funktionen zu entbinden.
In der ZK-Sitzung erinnert der neue Mann an den Ernst der Lage.
Jeder hat in den letzten Monaten gespürt, Genossinnen und Genossen, wir erleben die Verschärfung von Widersprüchen bei der Verwirklichung des Programms unserer Partei und der Beschlüsse unseres 11. Parteitages. Die Probleme in der Volkswirtschaft, im Binnenhandel und auf den Außenmärkten haben zugenommen. Es häuften sich ungelöste Fragen bei der bedarfs- und qualitätsgerechten Versorgung der Bevölkerung. Ungereimtheiten bei der Durchsetzung des Leistungsprinzips nahmen zu. Lohnpolitik, Subventionen und soziale Leistungen werden lebhaft diskutiert. Sorgen macht uns die Erhaltung der natürlichen Umwelt. Wo angestrebte Ideale schon als Errungenes angesehen werden und über den unbestreitbaren Erfolgen die Widersprüche des Lebens aus dem Blick geraten, da werden allerdings Initiativen gebremst. Wenn die Bürger unseres Landes als sachkundige und aufgeschlossene Partner von Partei und Staat wirken, wird selbst eine bittere Wahrheit zum gemeinsamen Handeln im gemeinsamen Interesse motivieren. Im Übrigen, Bescheidenheit steht uns weit besser zu Gesicht als überzogene Selbstdarstellung. Wir können nicht übersehen, dass die traditionelle Stärke unserer Partei ihr Vertrauensverhältnis mit dem Volk beeinträchtigt worden ist. Verstärkt suchen die Gegner des Sozialismus, die äußeren wie die inneren, daraus Vorteile für sich zu ziehen. Sie wittern Morgenluft und setzen darauf, ohne das Risiko offener Aggression, die DDR in kapitalistische Verhältnisse zurückzureformieren. Das aber, Genossinnen und Genossen, das sollte das eindeutige Urteil unseres Zentralkomitees sein, das wird es niemals geben.
Der neue Generalsekretär eilt zu den wartenden Fernsehkameras. Die Bevölkerung soll unter allen Umständen beruhigt werden. Man findet freundliche Worte.
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl vom Massenmedium Fernsehen.
Dankeschön.
Ich weiß, es wird heute Abend noch eine längere Rede geben. Schön wäre es, wenn wir noch drei Sätze hören könnten. Wie fühlt man sich am Beginn einer solch wichtigen Etappe?
Nun, ich habe im Zentralkomitee gesagt, dass ich mir bewusst bin, dass ich eine schwere Aufgabe übernommen habe in einer sehr komplizierten Zeit. Und es drängt mich auch in dieser Minute zu sagen, uns steht viel Arbeit bevor. Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Aber Arbeit, die Freude machen soll und die allen Menschen dienen kann.
Vor dem Zentralkomitee spricht Egon Krenz vom Bruderbund mit der KPDSU, an dem er nicht rütteln lasse.
Wie man sich nicht von der Entwicklung in der Welt abkapseln kann, ebenso wenig kann sich eine kommunistische Partei von den Prozessen fernhalten, die unsere Bewegung selbst, die Umgestaltung in der Sowjetunion und in anderen Bruderländern betreffen. Wir haben immer bekannt, dass wir die Umgestaltung in der UdSSR für einen unumgänglichen Vorgang halten, den die KPDSU mit ihrem Generalsekretär Michail Sergejewitsch Gorbatschow kühn in Gang gesetzt hat. Ein solcher Prozess bringt selbstverständlich auch Begleiterscheinungen mit sich, die manchem mit Sorge erfüllen. Aber auch die Sorgen sind Ausdruck unserer tiefen, inneren Bindung zur Sowjetunion und unserer Überzeugung, dass vom Erfolg der Umgestaltung in der Sowjetunion die Zukunft des Sozialismus abhängt.
Die Worte des Generalsekretärs hatten mit der Wirklichkeit wenig gemein. Im März 1998 erinnerte sich Michail Gorbatschow an den 7. Oktober 1989. Damals nahm er, wie andere Partei- und Regierungschefs sozialistischer Staaten, an den Feiern zum 40. Jahrestag der Republik teil.
Als ich an diesem Abend damals auf der Tribüne stand, neben den führenden Persönlichkeiten der DDR und anderer führenden Persönlichkeiten aus den Warschauer Vertragsstaaten, und wir haben den Fakelzug gesehen mit den Vertretern aus allen sämtlichen Bezirken der DDR. Sie zogen an uns vorbei und ich sah, mit welcher Stimmung, wie frei, wie zuversichtlich diese jungen Menschen marschierten. Dabei kam auch ihr Wunsch, ihr innigsten Wunsch nach Veränderungen geäußert. Dort vernahm ich direkte Aufrufe auf meine Adresse. Der damalige Ministerpräsident Polens, Raczkowski, er spricht gut Deutsch. Und er fragte mich, ob ich verstehe, was die Deutschen da rufen und was die Deutschen von mir wollen in diesem Moment. Ich habe gesagt, ja, ich verstehe das schon. Und er sagte, das bedeutet das Ende. Ja, habe ich gesagt. Damals habe ich begriffen, welcher Preis jetzt zu zahlen ist für die Missachtung, für das Ignorieren der Perestroika in der DDR. Wir wollten unsere Politik niemandem, unsere Sicht der Dinge niemandem aufzwingen. Und ich habe Erich Honecker und anderen Vertretern immer wieder gesagt, wir brauchen die Perestroika, wir brauchen die Demokratie und wir brauchen die Freiheit. Die DDR muss selbst entscheiden, was sie braucht und was sie nicht braucht.
Während das ZK am 18. Oktober tagt, brodelt es auf den Straßen. Kulturminister Hans-Joachim Hoffmann ruft die Genossen zur Aktion.
Liebe Genossen des Zentralkomitees, ich bin ernsthaft dafür, dass wir in dieser Stunde, in dieser Minute die Diskussion beenden. Wir haben keine Minute mehr Zeit. Der Egon muss vor die Fernsehkamera. Nein, es geht doch gar nicht um dich, Egon, sondern es geht darum, jetzt muss die Partei das Wort ergreifen, heute Abend noch. Oh wei, liebe Genossen, wir werden zu vielen, was hier gesagt wurde, Tage, Wochen, Monate lang diskutieren müssen und in einer nie gekannten Art und Weise in diesem Zentralkomitee. Das wird alles geschehen, bloß um Himmels Willen, Genossen, nicht in dieser Stunde. Und steht das Wasser bis hierher, wir stehen vor neuen gewaltigen Demonstrationen, die der Feind organisiert. Jetzt müssen die Kommunisten auf die Straße. In Leipzig muss die Partei an die Spitze. Die Leipziger Parteiorganisation muss mobilisiert werden. Dort muss ein neuer erster Sekretär gewählt werden. Und wir müssen überall auftreten. Wir haben jetzt keine Zeit, uns in Detaildiskussionen zu erschöpfen. Die werden wir schon noch führen. Bloß ich bitte euch beschwörend, Genossen, lasst uns heute Abend noch beginnen. Wir werden in unserer Parteiorganisation morgen in den Künstlerverbänden. Die Berliner Genossen wollen sich heute Abend treffen. Ich finde das gut und richtig. Wir brauchen sofortige Reaktion. Wenn wir jetzt, wenn auch verspätet, uns nicht zu Wort melden, dann sind wir in der Gefahr, dass wir das Wort nicht mehr bekommen.
Die Auftritte der Genossen im Fernsehen helfen nicht. Die Demonstrationen gehen weiter. DDR-Bürger strömen nach wie vor nach Prag und Budapest, um die sozialistischen Bruderländer anschließend in Richtung Bundesrepublik zu verlassen. Die nächste, die 10. ZK-Tagung der SED, beginnt am 8. November. Die Bevölkerung erfährt die Tagesordnung über das Fernsehen.
Die 10. Tagung des Zentralkomitees der SED hat am Vormittag in Berlin begonnen. Zu Beginn des Plenums schlug Generalsekretär Krenz den Rücktritt des Politbüros vor. Damit solle die Verantwortung für die derzeitige Situation deutlich gemacht werden. Die Tagung nahm den Rücktritt einstimmig an. Auf der Tagesordnung der Beratungen stehen Kaderfragen, das Referat des Generalsekretärs, die Diskussion sowie der Beschluss über das Aktionsprogramm. Die neu gewählten ersten Sekretäre von SED-Bezirksleitungen wurden zur Tagung hinzugezogen. Angesichts des erheblichen Vertrauensverlustes in der Bevölkerung halten SED-Mitglieder Berliner Großbetriebe und Einrichtungen die schnelle Einberufung einer Parteikonferenz für dringend notwendig. Die Existenz der SED stehe auf dem Spiel, ihr Überleben müsse gesichert werden. Deshalb verlangen unter anderem die Genossen vom Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau der Akademie der Wissenschaften und vom Werk für Fernsehelektronik tiefgreifende Veränderungen in der Parteiführung und die Vorlage eines Aktionsprogramms zur Erneuerung der Partei. Um diese Forderung zu bekräftigen, haben sie sich für eine Willensbekundung heute vor dem Gebäude des Zentralkomitees entschieden.
Hinter den verschlossenen Türen des ZK-Gebäudes schildert der Dresdner SED-Bezirkssekretär Hans Modrow derweil die Lage an der Elbe.
Es hat am Montag in Dresden eine Demonstration stattgefunden, die ausgeschrieben und beantragt war von der Stadtverordnetenversammlung und der sogenannten Gruppe der 20. Da die Stadtverordnetenversammlung diese Demonstration mit angemeldet hat, haben wir uns dafür entschieden, dass auch die Vertreter der Stadt die Stadtverordnetenversammlung und demzufolge auch andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens daran teilnehmen, damit nicht die Stadtverordnetenversammlung alleine läuft, sondern wir mit dabei sind und umgekehrt die Gruppe der 20 nicht für sich alleine auf die Straße kommen. Es sind dort ja wohl auch Losungen gerufen worden. Egon ist nicht unser Mann. Es ist gerufen worden, Stasi in die Volkswirtschaft. Das waren die zwei Losungen, die sozusagen einen Inhalt hatten, der sich gegen uns richtet. Ansonsten wurden Losungen gerufen, wie wir sie in Berlin alle gemeinsam beim Fernsehen mit den 500.000 überall gesehen, wie sie heute im Land getragen werden. Was ist die Situation? Daher auch meine Formulierung, in diesen Fragen leben wir fast wie an der Grenze einer Doppelherrschaft. Wir sind nicht in der Lage, ohne Gewalt das zu verhindern und wir waren uns einig, dass wir es so nicht tun können.
Den ganzen Tag beschäftigt sich das Zentralkomitee mit Kaderfragen. Der bislang übliche Zustimmungsautomatismus bröckelt. Das ZK entfernt einige Mitglieder aus seinen Reihen, darunter Horst Dolus und Günter Kleiber. Krenz hält ein langes Referat und der Berliner Bezirkssekretär Günter Schabowski schildert seine Eindrücke von der Demonstration vor dem ZK-Gebäude. Dort ergreift auch die Schriftstellerin Helga Königsdorf das Wort.
Ich fordere eine umfassende Wirtschaftsreform, die die großen Potenzen in unserem Volk stecken, zum Tragen bringt. Dieses großartig verantwortungsbewusste Volk, das seine Demonstrationen außerhalb der Arbeitszeit macht. Es darf nicht durch uneffektives Wirtschaften und die Früchte seines Fleißes betrogen werden. Es ist unerträglich, in einem Land zu leben, in dem das Fahrrad, wenn es das noch nicht gäbe, vielleicht mit großen bürokratischen Widerständen erfunden worden wäre, aber niemals in die Produktion eingeführt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sonst wird der Sturm der Geschichte uns hinwegfegen. Und das wird dann richtig sein. Aber die Welt wird um eine Hoffnung ärmer sein.
Am folgenden Tag, dem 9. November 1989, nimmt Generalsekretär Krenz als erster das Wort. Es geht um die Macht im Staat und es geht um die Macht in der Partei. Die Medien sollen stillhalten.
Ich bin nicht bereit, meine Autorität als Generalsekretär vor dem Plenum in Frage zu stellen. Und ich bitte, dass die Genossen im Rundfunk, die dafür die Verantwortung tragen, dazu auch in der Diskussion Stellung nehmen. Berichterstattung muss eine wahrheitsgetreue Berichterstattung und keine entstellte Berichterstattung sein. Wenn wir zulassen, dass die Medien in Wort und Bild unsere aufopferungsvoll arbeitenden Partei- und Staatsfunktionäre der Öffentlichkeit sozusagen vorführen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass einer nach dem anderen zurücktritt. Ich bin für kritische Berichterstattung. Aber kritische Berichterstattung ist etwas anderes als Anklage jener Genossinnen und Genossen, die sich hart in den Kämpfen der Partei eingesetzt haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass das, was in 40 Jahren geschaffen worden ist, in Frage gestellt wird. Und ich sage ganz ehrlich, wer etwas anderes will, muss das sagen, nicht mit mir. So prinzipiell stelle ich die Frage. Ich habe gestern das Vertrauen des Zentralkomitees bekommen, in der Annahme, dass wir gemeinsam eine Politik durchsetzen wollen. Die Politik der Erneuerung, aber nicht die Politik einer Zulassung der Opposition in Presse, Rundfunk und Fernsehen.
Nach Krenz spricht Christa Herrmann, erste Sekretärin der SED-Kreisleitung Reichenbach. Sie führt die Lage auf Mängel in der Versorgung zurück.
Die Menschen des Kreises fordern eine Neuregelung des Verteilungsprinzips von Waren in unserem Land. Es darf nicht sein, dass bei uns Bürger auf Waren Jahre warten müssen und diese Konsumgüter in anderen Bezirken zum Beispiel zum ständigen Angebot gehören. In gleicher Weise ist es unreal zu fordern, dass sich jeder Bezirk und Kreis zum Beispiel mit Gemüse selbst zu versorgen hat. Blumenkohl und Gurken wachsen nun einmal in anderen Gebieten unserer Republik besser als in unserem Vogtland. Und hier gilt auch wieder die Losung: Territorium, hilf dir selbst. Die Beziehungen zwischen Groß- und Einzelhandel müssen generell überprüft werden. Die Gängelei des Großhandels gegenüber dem Einzelhandel muss aufhören. Es ist eine Überarbeitung der Preis- und Subventionspolitik notwendig. Die bezirksgeleiteten Kombinate, vor allem für die Lebensmittelindustrie, betrachten wir aus der Erfahrung heraus als überholt und zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Bei uns im Kreis haben sie nichts, absolut nichts nach vorn gelöst.
Es ist das alte Lied. Auch Wolfgang Juncker, 1989 Bauminister der DDR, weist jede Verantwortung, in diesem Fall für den traurigen Zustand vieler Wohnungen in Leipzig, von sich.
Ich habe ein Sofortprogramm gemacht, das die Unterstützung der Stadtverordneten gefunden hat. Ja, Genossen, ich muss euch mal Folgendes sagen. Ich habe daraufhin Zuschriften des Vorsitzenden des Bezirksverstandes, der CDU, der LDPD bekommen und habe gesagt, na gut, es ist noch nicht alles klar, aber du bist wenigstens einer, der gekommen ist und klar gesagt hat, wie es weitergehen muss. Aber im Fernsehen, in der Sendung dort oben, ja, die Stadt zerfällt, was ja nicht wahr ist, ist in Teile der Stadt, da werde ich als Idiot hingestellt. Was soll das alles? Wenn ich ein Idiot bin, muss die Partei darüber befinden.
Gegen 15.45 Uhr unterbricht Egon Krenz die Diskussion.
Euch ist ja bekannt, dass es ein Problem gibt, das uns alle belastet. Die Frage der Ausreisen. Die tschechoslowakischen Genossen empfinden das allmählich für sich als eine Belastung, wie ja früher auch die ungarischen. Und was wir auch machen in dieser Situation, wir machen einen falschen Schritt. Schließen wir die Grenzen zur CSSR, bestrafen wir im Grunde genommen die anständigen Bürger der DDR, die dann nicht reisen können und auf diese Art und Weise ihren Einfluss auf uns ausüben. Selbst das hätte aber auch nicht, würde nicht dazu führen, dass wir das Problem in die Hand bekommen, denn die ständige Vertretung der BRD hat schon mitgeteilt, dass sie ihre Renovierungsarbeiten abgeschlossen hat. Das heißt, sie wird öffnen. Und wir würden auch dann wieder vor diesem Problem stehen.
Im Anschluss verkündet der Generalsekretär den Beschluss, der Geschichte machen sollte.
Der Genosse Willi Stoff hat als amtierender Vorsitzender des Ministerrats eine Verordnung vorgeschlagen, die ich jetzt hier doch verlesen möchte, weil sie vom Politbüro bestätigt worden ist, aber doch solche Wirkung hat, dass ich das Zentralkomitee nicht ohne Konsultation lassen möchte. Beschluss zur Veränderung der Situation der ständigen Ausreise von DDR-Bürgern nach der BRD über die CSSR wird festgelegt. Erstens, die Verordnung vom 30. November 1988 über Reisen von Bürgern der DDR in das Ausland findet bis zur Inkraftsetzung des neuen Reisegesetzes keine Anwendung mehr. Zweitens, ab sofort treten folgende zeitweilige Übergangsregelungen für Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR in das Ausland in Kraft. A. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, in Klammern Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse, beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Versagungsgründe werden nur in besonderen Ausnahmefällen angewandt. B. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Die Antragstellung auf ständige Ausreise ist wie bisher auch bei den Abteilungen Innere Angelegenheiten möglich. C. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. D. Damit entfällt die vorübergehend ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Drittens. Über die zeitweiligen Übergangsregelungen ist die beigefügte Pressemitteilung am 10. November zu veröffentlichen. Diese Mitteilung hat folgenden Wortlaut. Wie die Presseabteilung des Ministeriums des Innern mitteilt, hat der Ministerrat der DDR beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer folgende zeitweilige Übergangsregelung für Reisen und ständige Ausreisen aus der DDR ins Ausland in Kraft gesetzt wird. Und dann kommen faktisch die vier Punkte, die ich nicht nochmal vorzulesen brauchte. Ich sagte, wie wir es machen, machen wir es verkehrt. Aber das ist die einzige Lösung, die uns die Probleme erspart, alles über Drittstaaten zu machen, was dem internationalen Ansehen der DDR nicht förderlich ist.
Es folgt eine Diskussion, als deren Ergebnis die Worte zeitweilig und Übergang gestrichen werden. Von sofort an, so der Kern der umständlich formulierten Mitteilung, dürfen die Bürger der DDR ins Ausland reisen, sprich in die Bundesrepublik. Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Wenig später schickt Krenz den Berliner Bezirkssekretär in die tägliche Pressekonferenz, deren Verlauf sich der Generalsekretär offenkundig ganz anders vorstellt, als er dann eintreten wird.
Der Genosse Schabowski wird wieder, wie gestern Abend, Fragen der internationalen Presse zu beantworten haben. Die Konferenz ist zu 18 Uhr einberufen. Ich denke, wir sollten ihn noch befreien, selbst wenn wir die Diskussion nachher weiterführen. Es wird sicherlich sehr viele Fragen geben zu unserer Parteikonferenz. Seit 15 Uhr, seit unser Beschluss veröffentlicht ist, die Parteikonferenz durchzuführen, gehen eine Vielzahl von Fernschreiben hier im Zentralkomitee ein, denen eine Parteikonferenz nicht weit genug ist, die einen Sonderparteitag fordern.
Auf der abendlichen Pressekonferenz übersieht Günter Schabowski die Sperrfrist, die den 10. November, also den folgenden Tag, als Datum der Veröffentlichung nennt. Ein verwirrter Genosse tritt auf. Das Fernsehen überträgt live.
Wir wollen durch eine Reihe von Umständen, dazu gehört auch das Reisegesetz, die Chance, also der souveränen Entscheidung des Bürgers zu reisen, wohin er will. Wir sind natürlich besorgt, dass also diese Möglichkeit dieses Reisegesetzes, es ist ja noch immer nicht in Kraft, es ist ja ein Entwurf. Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Weil wir es für einen unmöglichen Zustand halten, dass sich diese Bewegung vollzieht über einen befreundeten Staat, was ja auch für diesen Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte?
Ab sofort.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. zuständigen Abteilung Pass- und Meldewesen der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wann tritt das in Frage? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
Während man sich im ZK über Parteikonferenz oder Sonderparteitag streitet, interpretieren vor allem die Westmedien Schabowskis Ankündigungen als sofortige Grenzöffnung. Die Menschen strömen zur nun angeblich durchlässigen Mauer. Derweil tagt das SED-Gremium weiter. ZK-Sekretär Günther Sieber präsentiert Durchhalteparolen.
Heute früh bin ich wie schon jahrelang zur Arbeit gelaufen, nicht weil ich volkstümlich sein will, sondern weil das die Gesundheit, der Arzt das erpresst hat von mir. Macht doch Spaß. Da treffe ich zwei am Bahnhof Alexanderplatz, guckten, erkannten mich und sagten, haha, da ist jetzt ein Wendehals, der nicht fliegt, sondern der läuft. Ich sage, hey, ihr Beten, ihr bringt es nicht fertig, mir meinen morgendlichen Spaziergang zu versauen. Während ich euch fahre ich nicht mit dem Auto, weder mit dem blauen noch dem schwarzen, mit dem kleinen noch mit dem großen. Ich laufe weiter.
Unbeeindruckt von der neuen Reiseregelung präsentiert Verteidigungsminister Heinz Kessler noch am 9. November einen neuen Versuch, das Schlimmste zu verhindern.
Im Aktionsprogramm der Partei ist bekanntlich vorgesehen, das Grenzregime zu überprüfen. Dazu werden auch die räumliche Ausdehnung des Grenzgebiets, die dort gültigen Einschränkungen und der Zustand der Grenzsicherungsanlagen gehören. Zur Veränderung des Grenzregimes haben wir die ersten Überlegungen erarbeitet. Dabei gehen wir von dem Grundsatz aus, dass das künftige Grenzregime den Anforderungen an den Schutz der sozialistischen Ordnung jederzeit genügt, Erleichterungen für die Bürger der DDR schafft und Belastungen der Volkswirtschaft abbaut. Es wird vorgeschlagen, in etwa das Grenzgebiet an der Staatsgrenze zur BRD von gegenwärtig 5 Kilometer auf 500 Meter bis maximal 1000 Meter zu verringern. Dadurch würden ca. 450 Ortschaften mit 170.000 Einwohnern aus dem Grenzgebiet herausgelöst werden.
Der Anfang des Endes liegt weit zurück. Günter Ehrensperger, ZK-Abteilungsleiter für Planung und Finanzen, äußert sich zur Diskussion über den wirtschaftlichen Abstieg der DDR.
Wenn man die Sache mit einem Satz charakterisieren will, warum wir heute in dieser Situation sind, dann muss man ganz sachlich sagen, dass wir mindestens seit 1973 Jahr für Jahr über unsere Verhältnisse gelebt haben und uns etwas vorgemacht haben. Es wurden Schulden mit neuen Schulden bezahlt, die Zinsen sind gestiegen und heute ist es so, dass wir einen beträchtlichen Teil von mehreren Milliarden Mark jedes Jahr für Zinsen zahlen müssen. Und wenn wir aus dieser Situation herauskommen wollen, müssen wir 15 Jahre mindestens hart arbeiten und weniger verbrauchen, als wir produzieren.
Gegen 20.45 Uhr schließt Egon Krenz die Sitzung. Während auf der Politbüro-Etage des Staatsratsgebäudes das von Kessler angesprochene Aktionsprogramm noch einmal überarbeitet wird, erfahren Krenz und andere vom Fall der Mauer. Als sich das ZK am Morgen des 10. November wieder versammelt, sind Zehntausende Ostdeutsche in der Bundesrepublik und in West-Berlin. Dennoch eröffnet Egon Krenz die Sitzung, als sei nichts geschehen. Die Schuldendiskussion wird mit einem Beitrag von Gerhard Schürer fortgesetzt, dem Vorsitzenden der staatlichen Plankommission der DDR.
Das Wort hat Genosse Schürer.
Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich.
Liebe Genossinnen und Genossen, mit dem sozialpolitischen Programm 1971, das, so muss ich sagen, so große und positive Wirkung hatte, wurde die Weiche, wenn damals auch nur um Zentimeter, in die falsche Richtung gestellt. Von da an aber fuhr der Zug von den Realitäten weg, und zwar immer schneller. Wir hatten damals 1 Milliarde Dollar Verpflichtungen und Egon Krenz hat mitgeteilt, dass wir zurzeit 20 Milliarden Dollar haben. Unsere warnende Stimme damals war viel zu schwach und die Reaktion darauf war sehr prinzipiell. Im Februar 1972 sagte Erich Honecker im Politbüro, und ich zitiere hier aus Aufzeichnungen von Genossen Walter Heilbritter: Wir haben nicht die Absicht, die Schulden der DDR in 2 Jahren zurückzuzahlen. Wenn die Regierung und die staatliche Planungskommission so arbeiten, dann torpedieren sie die Beschlüsse des 8. Parteitages. Wir haben dann lange Zeit und zu lange geschwiegen. 1973 gab es eine Reihe Informationen, über die Genosse Ernstberger berichtet hat, die richtig sind. Seit dieser Zeit gibt es auch eine monatliche Information an das Politbüro über die Entwicklung der Verschuldung in der Zahlungsbilanz. Ich habe im Jahre 1976 dann begonnen, diese Frage wieder als dringende Frage aufzurufen, sicher auch dann noch nicht mit der notwendigen Konsequenz. Im Jahr 76 haben wir das erste Mal mit sehr großem Ernst dem Generalsekretär Genossen Erich Honecker ein Material gegeben, dass die Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfordert, Änderungen in der Wirtschaftspolitik und auch restriktive Maßnahmen durchzuführen. Wir haben das damals nicht beschlossen bekommen, es wurde abgelehnt und wir wurden beauftragt, Reserven zu mobilisieren, um diese Frage zu lösen.
Politbüro-Mitglied Werner Jarowinski sucht eine Rechtfertigung.
Was hätte man anders machen können? Zauberformel gibt es nicht. Es war die Angst und die Furcht vor solch rigorosen Eingriffen, die wie in Polen eine solche Lage hätten schaffen können, des Absinkens des Lebensstandards, und die Angst vor dem Volk, diese Konsequenzen offen darzulegen und das Volk um Mithilfe zu bitten und nachzudenken, die besten Köpfe unseres Landes, welche Wege man suchen kann unter diesen Bedingungen.
Während Jarowinski spricht, entsteht Unruhe. Der Generalsekretär greift ein.
Ich weiß nicht, ob wir noch alle nicht den Ernst der Lage erkannt haben. Der Druck, der bis gestern auf die tschechoslowakische Grenze gerichtet war, ist seit heute Nacht auf unsere Grenzen gerichtet. Es besteht eine große Gefahr, dass uns viele Menschen verlassen, obwohl ein positives Zeichen ist von denen, die heute Nacht nach West-Berlin gegangen sind. Der Druck war nicht zu halten, es hätte nur eine militärische Lösung gegeben, Genossen, damit wir uns einig sind. Das besondere Verhalten unserer Grenzsoldaten, unserer Genossen vom MDI, vom MFS, ist die Sache mit großer Ruhe bewältigt worden. Und über 2/3 derer, die heute Nacht West-Berlin besucht haben, sind inzwischen wieder auf ihren Arbeitsplätzen hier. Das ist ein positives Signal. Aber der Druck nimmt weiter zu. Die Genossen aus den Bezirken sprechen davon, dass die Situation sich nicht verbessert.
Der Stellvertreter Erich Mielkes, Rudi Mittig, versichert die unveränderte Einsatzbereitschaft der Stasi.
Die Genossinnen und Genossen der Staatssicherheit, Töchter und Söhne der Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen, haben stets mit größter Einsatzbereitschaft dem Volk, dem sozialistischen Staat und unserer Partei verantwortungsbewusst und treu gedient. Sie haben dieselben Sorgen und Probleme wie alle anderen Werktätigen. Ich kann vor euch im Auftrag aller Kollektive versichern, die Mitarbeiter der Staatssicherheit sind auch unter den gegebenen komplizierten Bedingungen gewillt, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wir haben keine Illusionen über die Feinde unserer sozialistischen Ordnung und die von ihnen verfolgten Ziele. Wir sind uns bewusst, dass unsere Arbeit heute notwendiger denn je ist. Wir wissen, welche Bedeutung die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik für den Frieden und die Sicherheit in Europa hat.
Der SED-Chefideologe Kurt Hager greift das sogenannte Aktionsprogramm auf. Der Feind stehe vor der Tür.
Liebe Genossinnen und Genossen, was wir dringend brauchen, ist ein Aktionsprogramm. Wem das noch nicht klar ist, der hätte das vielleicht heute Nacht erkennen können, als der Bundestag geschlossen das Deutschlandlied sang und damit offenkundig wurde, welche Pläne realisiert worden sind und was noch beabsichtigt ist. Es ist beabsichtigt, mit unserer Partei Schluss zu machen, und es ist beabsichtigt, die DDR zumindest in eine große Abhängigkeit zu bringen.
Wieder und wieder diskutieren die Genossen über die Frage, wer die Schuld für das Desaster trage. Sogar Kurt Hager, der einst auf die Frage, ob man in der DDR nicht von Gorbatschows Reformen lernen könne, antwortete, wenn der Nachbar die Tapeten wechsle, müsse man dies nicht nachmachen. Sogar Kurt Hager also übt Selbstkritik.
Ich muss auch sagen, dass ich ganz offensichtlich immer weiter mich entfernt habe, obwohl man mir ganz klar gesagt hat, wie die Dinge stehen, vom tatsächlichen, realen, täglichen Leben, von dem, was eben in den Betrieben oder in den Kaufhallen oder sonst wo vor sich ging. Diese schrittweise Loslösung hat dann auch zu theoretischen Arbeiten geführt, in denen sich dieses reale Leben letztlich nicht mehr so widerspiegelte, wie das hätte der Fall sein müssen. Und ich habe ja besonders durch eine ganze Reihe von theoretischen Beiträgen unsere Politik konsequent verteidigt, aber eben unter dem Gesichtspunkt muss ich sie heute betrachten, dass hier die Theorie und die Praxis weit auseinanderklafften. Und das betrifft auch die Einschätzungen der innerparteilichen Entwicklung. Die zweite Frage, die mir gestellt wird, wie konnte es zu solch falschen Einschätzungen der Prozesse in der Sowjetunion kommen, bei denen nicht der welthistorische Charakter der Umgestaltung, die schmerzhafte und widersprüchliche Durchsetzung einer neuen Qualität des Sozialismus im Vordergrund standen, sondern die Furcht vor dem Überschwappen. Wie konnte es dazu kommen? Aus Überheblichkeit, aus der Meinung, dass uns diese Prozesse letztlich nichts angingen, dass es die inneren Bedingungen der Sowjetunion seien, die die Erneuerung des Sozialismus herbeiführen. Und dazu habe ich beigetragen, durch diese unbeteiligte Äußerung über die Tapeten.
Generalsekretär Egon Krenz spricht von Panik und Chaos und wagt den Blick nach draußen.
Die Lage hat sich in der Hauptstadt, in Suhl und in anderen Städten äußerst zugespitzt. Arbeiter verlassen Betriebe. 100 Werktätige haben im VW Elektromechanik Kaulsdorf aufgehört zu produzieren. Beachtenswert verstärkte Abkäufe von hochwertigen Konsumgütern. Im Parteiaktiv herrscht Unverständnis zu den beschlossenen Reisemöglichkeiten. Aus Erfurt wird informiert, dass es an Grenzübergangspunkt Warta einen starken Antrag gibt. Die Beunruhigung unter den Genossen ist groß, weil niemand die ökonomischen Auswirkungen und Konsequenzen richtig voraussehen kann. Es herrscht die Meinung vor, wir stehen vor dem Ausverkauf. Bürger, die im Besitz von Forumschecks sind, fordern den Rücktausch in D-Mark. Im Bezirk Schwerin gibt es eine starke Bewegung auf den Sparkonten. An den Sparkassen im Bezirk Dresden wird ein verstärkter Kundenstrom beachtet. Vom Grenzübergang Leistungen im Bezirk Erfurt wird soeben informiert, dass der Pkw-Stau über 3 Kilometer beträgt. Der Sender 106 in West-Berlin habe für den Abend 1930 zu einer Gesamtberliner Kundgebung auf dem Breitscheidplatz in Berlin-West aufgerufen. Der Genosse Modrow und der Genosse Schabowski werden sofort Kontakt mit den Vorsitzenden der Blockparteien aufnehmen, dass wir unmittelbar eine Regierung bilden. Unmittelbar eine Regierung, man muss den Modus klären, dass die Regierung handlungsfähig ist. auch wenn sie nicht gewählt ist, aber es muss eine handlungsfähige Regierung sein.
Das sogenannte Aktionsprogramm wird bestätigt. Die ZK-Mitglieder Joachim Herrmann und Günther Mittag werden aus dem Gremium ausgeschlossen. Krenz beendet die Sitzung um 13.10 Uhr. Die nächste, die 11. Tagung des Zentralkomitees der SED, findet 3 Tage später statt, am Montag, den 13. November. Mehr als 5 Millionen Menschen haben inzwischen ihre neue Freiheit zu einem Besuch in Westdeutschland genutzt. An jenem Montag kündigen die Blockparteien der SED in der Volkskammer ihre bislang bedingungslose Gefolgschaft. In der immer wieder von Tumulten unterbrochenen Sitzung spricht Erich Mielke seine vielleicht berühmtesten Worte.
So, Geschäftsordnung, ich bitte doch endlich dafür zu sorgen, in dieser Kammer sitzen nicht nur Genossen.
Das ist doch nur eine natürliche menschliche Sache. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich setze mich doch dafür ein.
Hans Modrow wird auf der Volkskammersitzung zum Vorsitzenden des Ministerrats gewählt. Im Zentralkomitee aber fürchten die Genossen weiter um Macht und Einfluss. Kandidat Siegfried Funke warnt.
Zurzeit werden draußen in den Betrieben Parteisekretäre reihenweise abgeschlachtet. Sie müssen sich gerade bekennen für das, was das Politbüro getan hat. So ist es im Moment. Ich muss mal sagen, es ist auch schon ein Psychoterror, der hier entwickelt wird. Und mir hat auch heute in der Volkskammer mal dieser Appell gefehlt an die humanistischen Ideale oder Dinge, dass man auch noch unter zivilisierten Menschen ist. Es gibt einen großen Widerspruch in unserer Gesellschaft. Die Freude über die Reise ist riesengroß. Und die Partei fängt an, sich innerlich aufzureiben. Deshalb bin ich auch der Meinung, es muss über die Verantwortlichkeiten etwas mehr gesagt werden. Ich möchte nochmals den Antrag stellen. Den alten Genossen, die ich kenne sehr viele hier, die ich riesig schätze, heute vielleicht die Möglichkeit zu geben, hier zu sagen, ich stelle mein Amt oder meine Funktion zur Verfügung. Dass wir die Möglichkeit haben, als Zentralkomitee Ihnen nochmal in allen Ehren zu danken. Ansonsten, ich sage das, ist das wie ein Kaffee und Sie werden nie wieder aufgestellt. Ich tue das, um den Genossen, ich sage das auch hier, eventuell das zu ersparen, was ich heute nur in Ansätzen in der Volkskammer abgespielt habe.
Der fortschreitende Verlust der Kontrolle über Staat und Gesellschaft und der Verlust der Kontrolle des Apparates über die Partei hinterlassen auch bei Egon Krenz Spuren.
Jeder will Verantwortung tragen, aber stellt sich vor und sagt, ich war auch dabei oder sonst. Ich denke, hier ist ein Antrag gestellt worden, Genossen, und jetzt lasst uns über diesen Antrag abstimmen. Das ist doch eine unerträgliche Situation. 3-4 Mal am Tage kriege ich von verschiedenen Genossen, die erst mal das vorgeschlagen haben, dann das vorgeschlagen haben, eine andere Meinung. Genossen, ich bitte auch mal daran zu denken, wenn man kämpfen will, da muss man zusammenstehen. Ich bitte um Verzeihung hier. Ich halte das für unerträglich, auch von Mitgliedern des Zentralkomitees, an einem Tag einen Brief zu kriegen, wir machen eine Parteikonferenz, am anderen Tag unterschreiben die gleichen Genossen, wir machen einen Parteitag und wenn wir den heute beschließen, schreiben sie morgen, wir müssen übermorgen machen. Also das ist doch unerträglich. Wir brauchen doch eine Disziplin in dieser Partei. Wir sind doch kein zusammengelaufener Haufen, entschuldigt bitte. Ich bitte um Verzeihung, Genossen, aber irgendwo sind ja die Nerven auch.
Um Wahlen, so viel ist klar, wird die SED nicht mehr herumkommen. Der neue Regierungschef Hans Modrow plädiert für einen möglichst späten Zeitpunkt.
Wenn wir gegenwärtig Wahlen machen, können wir uns alle ausrechnen, wie hoch der Prozentsatz für die SED sein wird. Es können sich auch die anderen Parteien ausrechnen, wie sie aussehen. Und das Land wird nachfolgend von Leuten regiert werden. Wir kommen Menschen in die Hand, die darauf, das darf man in diesem Plenum sagen, wir veröffentlichen ja darüber nichts, die darauf in keiner Weise vorbereitet sind.
In der Hoffnung, die Selbstauflösungstendenzen in der SED zu bremsen, verständigt sich das ZK auf die Einberufung eines Sonderparteitages. Die 11. Tagung ist beendet. Am 1. Dezember 1989 schafft die Volkskammer mit den Stimmen der SED-Fraktion den Führungsanspruch der Partei in der Verfassung ab. Das Politbüro betrachtet die Einheit der Partei als gefährdet. Egon Krenz ruft für den 3. Dezember zu einer außerordentlichen Sitzung des Zentralkomitees.
Genossinnen und Genossen, wir sind in einer außergewöhnlichen Zeit zu dieser Tagung des Zentralkomitees zusammengekommen. Die Existenz der Partei steht auf dem Spiel. Die Deutsche Demokratische Republik ist in Gefahr und unser internationales Ansehen ist geschädigt wie nie zuvor. Es geht jetzt nicht mehr um das Schicksal dieses oder jenen Genossen. Es geht um das Schicksal unserer Partei, das uns allen am Herzen liegt.
Am Morgen jenes Tages werden Harry Tisch und Günter Mittag in Wandlitz verhaftet. Auf der ZK-Sitzung gibt Modrow bekannt, dass Alexander Schalk-Golodkowski sich in den Westen abgesetzt hat. Mit Blick in die Zukunft soll nun eine möglichst gute Lage vor den anstehenden Wahlen geschaffen werden. Wenn Politbüro und ZK geschlossen zurücktreten, so die Hoffnung, sei dies einfacher. Ost-Berlin, 3. Dezember 1989, 14.50 Uhr. Der Generalsekretär des ZK, Egon Krenz, ist rat- und arbeitslos. Politbüro und Zentralkomitee haben sich aufgelöst. Ein sogenannter Arbeitsausschuss, dessen Kern die ersten Bezirkssekretäre bilden, soll den Sonderparteitag der SED vorbereiten. Sang- und klanglos verabschieden sich die einst mächtigen Spitzengremien und höchsten Funktionäre der SED aus der Geschichte.
So, jetzt müssen wir uns trotzdem verständigen, Genossen. Jetzt stehe ich auch vor einer Frage, auf die ich keine Antwort habe. Das ZK hat sich aufgelöst. Die Beschlüsse sind gefasst. Jetzt müsste der Arbeitsausschuss tätig sein und wir können die Tagung beenden, oder wie ist das? Aber ich würde den Genossen Albrecht bitten. Wo ist er? Wärst du bereit, jetzt rauszugehen, deinen Genossen die Beschlüsse zu erklären? Jawohl. Einverstanden, Sir. Genossinnen und Genossen, die Tagung ist beendet.
Nennenswerten Widerspruch, gar Gegenwehr, gegen die Selbstauflösung gibt es nicht. In der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember lässt Gregor Gysi als Leiter der parteiinternen Untersuchungskommission die Zimmer des Politbüros versiegeln. Die, Zitat Krenz, Rückreformierung der DDR in kapitalistische Verhältnisse, welche es, so der Generalsekretär, noch anderthalb Monate zuvor niemals geben werde, sie ist nur noch eine Frage der Zeit. Denn schon Mitte Dezember skandieren die Stimmen auf den Straßen nicht mehr »Wir sind das Volk«, sondern
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Götterdämmerung im Zentralkomitee. Ich habe die Tonprotokolle aus dem SED-Führungskreis im November 1997 für den Deutschlandfunk zusammengestellt und bearbeitet. Im Januar, Februar und März werden wir an den Umbruch der späten 80er und frühen 90er Jahre noch einmal erinnern. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.